SRF 3.
Doch noch, die FIFA veröffentlicht den Bericht zur WM-Vergabe, rüttelt aber gleichzeitig nicht an den Gastgebern Russland und Katar. Nächstes Kapitel in ihrem Konflikt mit Fethullah Gülen will die türkische Regierung nun Haftbefehl gegen den Prediger erlassen. Keine Kehrtwende, ein CIA-Bericht hinterfragt den Effekt gezielter Tötungen, trotzdem hält der Geheimdienst daran fest. Weiterhin mild im Norden ist es in der Nacht regnerisch, morgen überall freundlich bei 8 bis 14 Grad. Info 3 am Mikrofon ist Patrick Seiler. Was lange währt, der Weltfußballverband FIFA veröffentlicht den Garcia-Bericht. Zumindest Teile davon. Nach langen Diskussionen, viel Imageverlust und dem Rücktritt des Chefermittlers Michael Garcia. Doch die Weltmeisterschaften finden statt in Russland und in Katar. Daran will die FIFA nicht mehr rütteln. Sportredaktor Ueli Reist.
Der internationale Druck wurde nun doch zu groß. Lange hatte sich die FIFA dagegen gewehrt, das brisante Dokument zu veröffentlichen. Nun hat sich das FIFA-Exekutivkomitee an seiner Sitzung in Marrakesch in Marokko einstimmig für eine Kehrtwende entschieden. Die FIFA kann sich trotzdem entspannt zurücklehnen. Denn der Garcia-Bericht soll nur teilweise öffentlich gemacht werden. In angebrachter Form, wie sich FIFA-Präsident Sepp Blatter ausdrückt. Einzelne Stellen sollen eingeschwärzt werden, aus Zeugenschutzgründen. Die FIFA-Ethikkommission entscheidet in den nächsten Wochen, welche Stellen das sein werden. Und FIFA-Präsident Sepp Blatter hat noch einmal unterstrichen, nur ein Erdbeben, wirklich neue Erkenntnisse, könnte Katar noch verhindern. Der amerikanische Ermittler Michael Garcia hat in den letzten 2 Jahren die Korruptionsvorwürfe gegenüber Russland und Katar untersucht und dem FIFA-Richter Hans-Joachim Eckert einen über 400-seitigen Bericht übergeben. Eckert war zum Schluss gekommen, es gebe keinen Grund, die WM-Vergaben zurückzunehmen. Das führte letztlich zum Rücktritt von Ermittler Garcia. In Marrakesch hat die FIFA zudem ein zweites Gutachten präsentiert, das zum selben Schluss kommt wie Eckert. Mit der teilweisen Veröffentlichung des Berichts will die FIFA nun etwas gegen ihre schwer angeschlagene Glaubwürdigkeit tun. In diese Strategie passt auch das Ultimatum, das die FIFA Katar in Sachen Menschenrechtsfragen stellt. Menschenrechtsorganisationen kritisieren seit längerem die Arbeitsbedingungen in Katar. Hunderte seien beim Bau des Stadions bereits umgekommen. Nun verlangt die FIFA, dass Katar bis Mitte März eine unabhängige Prüfungskommission einrichtet. Aber man kann es vorwegnehmen, auch Menschenrechtsfragen werden die WM in Katar nicht verhindern. FIFA-Präsident Sepp Blatter hat es in Marrakesch deutlich gemacht. Die Kritik an der FIFA und der Garcia-Bericht seien Vergangenheit. Er aber schaue in die Zukunft.
WikiLeaks hat wieder zugeschlagen. Die Whistleblower-Plattform hat einen Bericht des US-Geheimdienstes CIA veröffentlicht, der zeigt, es bringt oft nichts, gezielt einzelne Terroristen zu töten. Warum die CIA trotzdem damit weitermacht, das fragen wir gleich. Zuerst nun zu Damian Rast, er hat die Nachrichten.
Das Bundesstrafgericht hat einen ehemaligen Angestellten der Genfer Bank Rail zu 2 Jahren Haft bedingt verurteilt. Außerdem muss der 44-jährige Franzose der Bank gut 240.000 Franken Schadenersatz bezahlen. Er wurde wegen wirtschaftlichem Nachrichtendienst und wegen Verletzung von Geschäftsgeheimnissen schuldig gesprochen. Der Prozess verlief in einem abgekürzten Verfahren. Die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung hätten sich im Vorfeld auf das Strafmaß geeinigt. Bundesrat Ueli Maurer ist trotz einiger Rückschläge zufrieden mit dem auslaufenden Jahr. Das Volk habe zwar den Kauf neuer Kampfflugzeuge abgelehnt, das sei aber nur eine verlorene Schlacht gewesen. Die Armee sei in einem guten Zustand. Die Frage bleibe, ob die geplanten 100.000 Armeeangehörigen genügen würden. Darüber werde man bestimmt noch diskutieren, sagte Maurer. Der Bundesrat wollte die Armee ursprünglich auf 80.000 Mann verkleinern. Zufrieden zeigte sich der VBS-Vorsteher über die Akzeptanz des neuen Nachrichtengesetzes, das nächstes Jahr ins Parlament kommt. Dieses würde es unter gewissen Umständen erlauben, Telefone abzuhören. Die Türkei will laut Medienberichten einen Haftbefehl gegen den muslimischen Prediger und Regierungskritiker Fethullah Gülen erlassen. Ein Gerichtsentscheid steht noch aus. Der 73-jährige Gülen wird beschuldigt, eine Terrororganisation anzuführen, wie der Staatssender berichtet. Gülen lebt seit Jahren im Exil in den USA. Der türkische Präsident Erdogan wirft seinem ehemaligen Verbündeten vor, ein Komplott zum Sturz der Regierung geschmiedet zu haben. Gülen weist die Vorwürfe zurück. Im Verfahren gegen den russischen Oppositionellen Alexei Nawalny hat die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von 10 Jahren gefordert. Eingeschlossen in diesem Strafmaß ist eine frühere Verurteilung. Nawalny soll laut der Staatsanwaltschaft zusammen mit seinem Bruder mit überhöhten Rechnungen Geld veruntreut haben. Dabei sei es auch um Geldwäscherei gegangen. Die beiden bestreiten die Anschuldigungen. Ein Moskauer Gericht verlängerte den Hausarrest für Regierungskritiker Nawalny um 1 Monat bis Mitte Februar. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index liegt bei 8.989 Punkten, minus 0,3%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,1%. Der Euro wird zu 1.2828 gehandelt, der Dollar zu 98,09 Rappen.
Info 3 Abend.
Gezielte Tötungen sind völkerrechtlich umstritten, sind aber nach wie vor Teil der US-amerikanischen Militärstrategie, auch gegen die Terrormiliz IS. Heute hat die Plattform WikiLeaks einen Bericht der CIA veröffentlicht. Und laut diesem hat der US-Geheimdienst schon vor 5 Jahren festgestellt, dass der Erfolg der Methoden ziemlich überschaubar bleibt. Peter Rudolph ist Amerika-Spezialist bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin und hat sich intensiv mit solchen gezielten Tötungen beschäftigt. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wieso hat Präsident Obama diese Tötungen trotz ihres geringen Effekts sogar noch ausgeweitet?
Diese Studie, die jetzt bekannt wurde, sagt ja bei genauerem Hinsehen nicht, dass gezielte Tötungen wirkungslos sind, sondern die Hauptbotschaft ist ja, wenn sie richtig eingesetzt werden in einer breiteren Aufstandsbekämpfungsstrategie, können sie bei allen Nachteilen durchaus von Erfolg gekrönt sein. Was natürlich richtig ist und was in der Presseberichterstattung hervorgehoben wurde, dass bis dahin der Erkenntnisstand war, dass die Taliban etwa die getöteten Führer gerade auf mittlerer Ebene ersetzen konnte und die Strategie bislang nicht Erfolg war. Aber es war ja, der Bericht wurde zu einer Zeit geschrieben, als die Drohnenkriegsführung, die Politik gezielter Tötungen gerade erst ausgebaut wurden und letztlich wurde die Legitimation geschaffen, wenn das strategisch klug eingesetzt wird, kann man das machen. Insofern wurde dieser Bericht wahrscheinlich ganz anders gelesen, als er jetzt von uns gelesen wird.
Es scheint also auf den ersten Blick doch Sinn zu machen, die wichtigsten Köpfe der Gegner zu töten. Und dennoch, warum bringt es nichts?
Der Bericht sagt ja nur, es kann was bringen. Man muss sich überlegen, was es bringen soll. Wenn man moderate Führer tötet, hat man keine Verhandlungspartner mehr. Dann stärkt man vielleicht die Radikalen. Andererseits kann man Anschläge verhindern. Also das Ganze ist sehr sowohl als auch. Es kann sein, es kann so sein gehalten. Aber die Politik war natürlich auf einer bürokratischen Schiene. So ein Bericht beeinflusst nicht eine Politik, die in Gang gesetzt wurde. Man darf auch nicht vergessen, es sind ja unterschiedliche Organisationen, die diese Politik betreiben. Die CIA hat diesen Bericht angefertigt. Nur in Afghanistan und im Irak war es das Verteidigungsministerium, das die Politik gezielter Tötungen durchgeführt hat. Die CIA war aktiv oder ist aktiv in den Grenzgebieten, in pakistanischen Grenzgebieten, im Jemen auch.
Gibt es denn völkerrechtlich gesehen überhaupt Fälle, in denen solche Tötungen gerechtfertigt sind?
Völkerrechtlich gelten solche Tötungen in bewaffneten Konflikten als legal, dann ist es in bewaffneten Konflikten, wenn es ein bewaffneter Konflikt ist, dann ist es nichts anderes als die Tötung eines Kombattanten. Die interessante Frage ist eben, wenn es nicht ein bewaffneter Konflikt ist, etwa Jemen, andere Staaten, dann wird es völkerrechtlich viel, viel problematischer und schwieriger. Aber für den Fall Afghanistan oder damals Irak hätten wahrscheinlich die meisten Völkerrechtler gesagt, das ist akzeptabel. Aber die andere Frage ist natürlich, ist es strategisch wirkungsvoll gewesen? Im Nachhinein wird man wohl sagen, sehr zweifelhaft.
Einschätzungen von Peter Rudolph von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin.
Info 3 Abend.
Die Schweizer Nationalbank SNB hat einen cleveren Schachzug gemacht. Einen Tag nach dem Entscheid für einen Negativzins haben Ökonomen und Medien nun auch noch das Kleingedruckte studiert und kommen zum Schluss, Kleinsparer und Schweizer Banken dürften kaum unter dem Negativzins leiden. Betroffen sind vor allem ausländische Banken, dank eines Kniffs der SNB. Das Zauberwort heißt Freibetrag. Wirtschaftsredaktor Ivan Lieberherr.
Die meisten Schweizer Banken deponieren so wenig Geld bei der Nationalbank, dass sie unter dem Freibetrag liegen, den die Nationalbank festgelegt hat und von den Negativzinsen verschont bleiben. Für die inländischen Banken habe die Nationalbank diesen Freibetrag bewusst sehr hoch angesetzt, im Gegensatz zu den ausländischen Banken.
bei den ausländischen Banken legt die SNB-fixe Freibeträge fest. Wahrscheinlich wird die Belastung bei diesen ausländischen Banken etwas größer sein.
Sagt Anastasios Frangoulidis, Chefökonom der Zürcher Kantonalbank, nachdem er das Kleingedruckte in den Unterlagen der Nationalbank gelesen hat. Wie hoch diese Freibeträge sind, sagt die Nationalbank nicht. Sie legt sie einzeln für jedes ausländische Institut fest und informiert diese auch einzeln in einem Brief. Über diese Freibeträge kann die Nationalbank also steuern, von woher sie noch Geld in die Schweiz lassen will. Eine kluge Strategie, findet ZKB-Chefökonom Frangoulidis.
Denn der inländische Banken- und Finanzsektor wird nicht so stark betroffen. Man macht den Schweizer Franken weniger attraktiv, ohne dass man den inländischen Bankensektor übermäßig belastet.
Eine kluge Strategie auch deshalb, weil die Nationalbank genügend Spielraum hat, um die Maßnahmen zu justieren, zu verschärfen. Zum Beispiel kann sie den Negativzins von zunächst 0,25% weiter anheben. Sie kann über die Freibeträge aber auch den Kreis der Banken ausweiten, die unter das neue Regime fallen.
Dieses Instrumentarium kann sie jetzt zusätzlich ausreizen im Verlauf der Zeit, je nachdem, wie sich die Lage um den Schweizer Franken entwickelt.
Sollten also große ausländische Anleger wie Hedgefonds ihr Vermögen weiterhin in großem Stil in die Schweiz verschieben und damit den Wert des Frankens weiter in die Höhe treiben, kann die Nationalbank nachlegen.
So viel Info 3 für heute. Uns gibt es am Radio das nächste Mal, morgen Mittag Punkt 12 und selbstverständlich online unter srf.ch/news. Im Studio heute Patrick Seiler. Schönen Abend.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.